Hallo, hier ist Markus Anhäuser und ihr hört die zweite Folge von Hab ich gehört, fand ich gut, der kleinen Orientierungshilfe für Menschen, die gerne Kopfhörer aufsetzen und Audiostücke hören. In dieser Folge kümmern wir uns nur um ein Thema: David Robert Jones. Besser bekannt als David Bowie. Kürzlich jährte sich sein Todestag zum ersten Mal und es gab einiges zu hören. Ich habe zwei Stücke für euch ausgesucht, die mir gefallen haben und die ich euch empfehlen möchte. Eine halbstündige Biografie für den großen Überblick und ein einstündiges Feature über Bowies Berliner Zeit. Und dazu habe ich auch mit dem Autor des Stücks gesprochen. Christian Möller erzählt uns, wie er Bowies Berliner Zeit in ein Radio-Feature gegossen hat und welche Hürden er zu meistern hatte. Und damit geht's los.
Der David Bowie, das ist doch der mit den verschiedenen Augen.
Ja, Mama, das ist der Musiker mit den unterschiedlichen Augen. Meine Mutter. Zumindest hatte sie den Namen schon mal gehört. Und ich konnte den Eindruck erwecken, als wüsste ich noch viel mehr über David Bowie. Dabei war ich selbst nie Fan oder so. Mir gefielen ein paar seiner Mainstream-Songs. Als Let's Dance die Charts eroberte, hatte ich gerade erst begonnen, mich etwas verspätet für Rock- und Popmusik zu interessieren. Ich fand ihn cool und man konnte ein bisschen Kennertum vortäuschen. Ah, Bowie, klar. Jetzt ist er schon ein Jahr tot und wenn man solchen Ereignissen überhaupt irgendwas Positives abgewinnen will, dann ist es die schiere Menge an Informationen, die man innerhalb weniger Tage zu einem solchen Künstler bekommt. Sein Werk, seine Motivation, sein Leben. All das, was man vorher nicht wusste. Und so stelle ich euch zunächst einmal eine kurze Biografie vor, die für alle die hilfreich ist, denen Bowies Wirken nicht mehr ganz so präsent ist. Everybody
knows me now. David Bowie, Chamäleon der Popkultur. Eine Sendung von Manfred Heinfeldner.
Die halbstündige Produktion von SWR 2 Wissen erzählt vor allem die erste Hälfte von Bowies Leben. Die Anfänge in den 60ern, die großen Erfolge in den 70ern. Dann auch ein bisschen die 80er und schließlich ein paar Worte zum letzten Album. Alles ein wenig eingeordnet durch den leicht verrauschten Pop-Professor Udo Dahmen.
Das Spannende in der Person David Bowie ist, dass er das natürlich sehr, sehr konzeptionell angegangen ist in jeder Phase und dass klar wurde, dass Popmusik Musik ist, aber gleichzeitig eben Performance.
Und das zum Teil schwer verständliche Genuschel von Udo Lindenberg.
Alles geht und dass ein Gitarristen auf der Bühne küsst und es ist ja auch egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, habe ich dann gesungen, Mann.
Der wie so viele von Bowie beeinflusst wurde. Interessant fand ich dann solche kleinen Details wie etwa die einfache Information, wieso Bowie eigentlich Bowie heißt.
Den Namen, unter dem wir ihn heute alle kennen, nimmt er 1965 an. Er ist ein Erbe seiner Teenagerzeit, als er mit ein paar kurzlebigen Kneipenbands alle möglichen Stile der aufkommenden Beatmusik ausprobiert und die Musik erfolgreicher Gruppen kopiert, von den Rolling Stones bis zu den Yardbirds. Damals spielt er mit Pseudonymen wie Luther oder Calvin. Doch seine Vorliebe für amerikanische Popmusik lässt ihn schließlich den Nachnamen des texanischen Pioniers James Bowie annehmen, nachdem ein berühmtes Messer benannt ist.
Erhellend finde ich immer wieder die Hinweise auf Einflüsse David Bowies, weil sie zeigen, dass auch musikalische Giganten wie er nicht aus dem Nichts kommen, sondern durch andere Künstler und Moden beeinflusst sind.
Mitte der 60er Jahre entdeckt die Londoner Beat-Szene die Tradition der Musikhallen und der Bänkelsänger wieder. Einer dieser Musiker, Tony Newley, hat es David Bowie besonders angetan. Er kopiert sogar dessen Cockney-Akzent. Erste Gehversuche in Richtung Ziggy Stardust. Gleichzeitig überschwemmen musikalische Außenseiter wie der Marquis of Kensington, Screaming Lord Sutch oder Napoleon 14 die Popmusik. Vor allem Napoleon, ein amerikanischer Toningenieur, experimentiert mit neuen Sounds und Techniken.
Achtung! These are your orders! A anyone found guilty of consuming more than their allotted amount.
Mit Vocoder und Bandmaschinen. Auch davon lässt sich David Bowie inspirieren.
In einer Biografie über einen Weltstar wie Bowie darf natürlich auch der Glamour und das Abseitige nicht fehlen. Das Leben am Rande des Wahnsinns und der Drogen. So wie in dieser Passage, einer kurzen Erzählung eines nicht näher benannten Musikerkollegen.
In New York traf ich auf einen riesigen Schwarzen mit einer Limousine. Er brachte mich ins Sherry Netherland Hotel, wo David Hof hielt, umgeben von Freaks, Spinnern und einem Typen, der Hormonspritzen bekam, damit ihm Titten wuchsen. Das war wie direkt aus einem Fellini-Film. David nahm mich mit in ein paar Schwulenclubs. Er orientierte sich zu beiden Seiten. Er liebte es, die Jungs scharf zu machen und die Mädchen wollte er ficken. David nahm die ganze Zeit Amylnitrat. In einem Club brach er auf der Betontreppe zusammen. Ich hielt ihn fest, als er umkippte. Und so habe ich einen millionenschweren Rockstar wie einen Sack Kartoffeln rumgeschleppt.
Die SWR-Produktion ist keine umfassende Biografie. Vieles fehlt, aber in 30 Minuten lassen sich eben nur einige Highlights und Entwicklungen unterbringen. Doch es hilft jedem, der das Leben dieses vielseitigen Musikers und Künstlers nicht mehr ganz so parat hat. Fans werden das meiste wahrscheinlich schon wissen. Woher Bowie die beiden unterschiedlichen Augen hatte, erfährt man leider nicht. Da hilft dann aber der Wikipedia-Eintrag weiter.
Bei einer Schlägerei im Jahr 1962 mit seinem Freund George Underwood, bei der es um ein Mädchen ging, wurde die Pupillenmuskulatur seines linken Auges verletzt. Das führte zu einer geweiteten starren Pupille oder auch traumatische Mydriasis genannt. Daher wirkte sein linkes Auge dunkler.
Der erste Hörtipp heute also: David Bowie, Chamäleon der Popkultur, von Manfred Heinfeldner bei SWR 2 Wissen. Die Geschichte mit dem verletzten Auge erfährt man auch nicht im nächsten Stück, das ich euch vorstellen möchte. Dafür bekommen wir einen faszinierenden Einblick in einen Lebensabschnitt, in dem einer seiner bekanntesten Hits entstand und die für Bowie wohl eine ganz besondere war. Die Zeit in West-Berlin.
I've never felt freer than I did in Berlin.
Ich habe mich nie wieder so frei gefühlt. David Bowie in Berlin. Von Christian Möller.
Von Christian Möller hören wir gleich noch ausführlich, wie er dieses 1-Stunden-Feature zustande gebracht hat. Ich versuche euch erstmal einen kleinen Eindruck dieses Hörstücks zu vermitteln. Spannte das SWR-Stück noch den großen Bogen, konzentriert sich dieses WDR-Stück aus dem Jahr 2015 auf einen Abschnitt von 1976 bis 78. Bowie, bereits Weltstar, hatte die USA verlassen, um neue Inspirationen und Einflüsse zu sammeln und weniger Drogen zu nehmen. Und so entstanden drei Alben in dieser Zeit, die auch als Berliner Trilogie bekannt wurden. Darunter das bekannteste Album Heroes.
We can be heroes forever and ever.
Ruhe lassen! Andere Leute müssen morgens früh raus!
What you say?
Das Ganze ist aufwendig produziert, mit zahlreichen Interviews, Berliner Atmo und Hörspielszenen aus dem Alltagsleben Bowies.
Im Bäcker gegangen, seine Schrippen gekauft hat und so, ganz normal. Und nicht belästigt wurde.
Moin, was darf sein?
Two of these, I don't know the name. Zwei von dieser, this one.
Meinen Sie Schrippen? Brötchen?
Yes. Schrippe, yeah, thank you. Zweimal Schrippe.
Nehmen Sie vier, sind im Angebot, wa?
Angebot, what?
Also, vier.
Okay, yeah. Thank you.
Bitte schön.
Wir hören Zeitgenossen und Freunde im O-Ton, inklusive Iggy Pop und seiner damaligen Freundin.
Damals diese alte Telefonzellen, die hatten tatsächlich so Generalschlüsseln. Und da muss jemand so einen Generalschlüssel geklaut haben oder hatte eins und fand es lustig.
Come on, honey. Take the call.
Ja, bitte.
Also morgens um vier klingelt bei mir das Telefon. It's me. It's Iggy. It's Jim. Ich bin in der Telefonzelle eingesperrt. Wie eingesperrt? Ja, der war eingeschlossen. Ich habe ihn nicht geklappt. Ich habe aufgelegt. Fuck.
Den Tontechniker in den Berliner Hansa-Studios.
Und wir als Toningenieure haben dann also die Vorbereitung getroffen, Kaffee gekocht und wenn was angesagt war, eben aufgebaut, den Aufbau gemacht für Overdubs, also für Streicher oder für was auch immer. Und dann kamen die auch pünktlich.
Oder den Reiseführer einer aktuellen Berliner Bowie-Tour.
Herzlich willkommen euch allen zu den Berlin Music Tours. Wir machen heute eine spezielle Tour. Wir folgen nämlich David Bowies und Iggy Pops Spuren in der Stadt, die sie uns hinterlassen haben. Das sind einige, sie waren einige Zeit hier.
Die Produktion ist abwechslungsreich und sehr unterhaltsam. Mit viel Liebe zum Detail. Angefangen vom quietschenden Hollandrad, mit dem Bowie zwischen Studio und Wohnung pendelte, bis zum Einschaltgeräusch eines analogen Rekorders für nachgestellte Interviewantworten aus den 70ern. Übrigens mit einer Stimme, die euch sicherlich bekannt vorkommt.
Ich merkte, dass die Umgebung von Los Angeles sehr schädlich war für meine Arbeit. Es inspirierte mich nicht mehr. Deshalb fühlte ich mich auch so klaustrophobisch und von der Welt abgeschnitten.
Genau, das ist die Stimme von Andreas Fröhlich. Viel bekannt auch als Synchronstimme von Edward Norton oder John Cusack. Und wenn man überhaupt etwas an diesem Hörstück bemängeln wollte, und das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, dann ist es zumindest bei mir so, dass ich es einfach nicht geschafft habe, die beiden US-Schauspieler vor meinem inneren Auge durch David Bowie zu ersetzen. Aber das mag bei anderen völlig anders sein. Dieses Hörstück ist nicht nur ein Porträt eines Musikers. Es ist auch immer wieder ein Stück über Berlin. Berlin in der Bonner Republik. Eingemauert und wie eine Insel, die so gar nichts von dem Glamour und der Bedeutung hat, die sie bis heute als Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands hat. Und Bowie hat die Stimmung dieser Stadt in seiner Musik eingefangen. Eine Art Soundtrack dieses 70er Jahre Schmuddelkinds.
Berlin von damals muss man sich einfach mal imaginieren als ein Ort der Verwahrlosung. Also wir hatten breite Straßen und völlig vernachlässigte Fassaden, auf denen dann die Punks ihre Parolen sprühten. Und es war einfach ein ziemlich deprimierender Ort eigentlich. Mit Rostlauben, in die irgendwelche Bügel als Antennen gestopft waren. Das war kein bequemes Pflaster. Mitte der 70er. Das war jetzt nicht irgendwas, wo man mit Stolz draufblickt und sagt, das ist aber eine schöne Hometown.
Vielleicht keine schöne Hometown. Aber offensichtlich war West-Berlin damals ein inspirierender Ort für Freaks, Aussteiger und Typen wie David Bowie und Iggy Pop. Ach so, Musik von den beiden gibt's im Stück natürlich in rauen Mengen. Aber das hört ihr euch besser im Audiostück selber an. Ich habe mich nie wieder so frei gefühlt. David Bowie in Berlin von Christian Möller. Und wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie ein solches Feature bei einem öffentlich-rechtlichen Sender zustande kommt, dann hört jetzt weiter zu. Christian Möller hat sich freundlicherweise ein wenig Zeit genommen, um mir ein paar Fragen zu seinem Bowie-Feature zu beantworten. Er ist seit vielen Jahren Radiojournalist und Moderator beim WDR und er hat auch einen eigenen Podcast beim Independent-Label 4000 Hertz mit dem Namen Durch die Gegend. Christian erzählt mir, wie man so ein Mammutstück stemmt, wer alles an so einem Feature beteiligt ist und wie sich sein Blick auf David Bowie verändert hat. Oder auch nicht. Viel Spaß dabei. Was mich erstmal interessiert ist, wie bist du jetzt auf dieses Thema gekommen? Also was hat dich gereizt, ein Feature über David Bowie zu machen? Bist du Fan oder findest du den einfach nur interessant oder hast du alle Platten von dem?
Nee, alle Platten von ihm habe ich nicht und ich würde mich auch gar nicht so sehr als Fan bezeichnen oder ich bin es vielleicht bei der Arbeit an diesem Feature geworden. Ich kannte natürlich vorher so die wichtigsten Hits und auch zwei, drei Platten so zur Gänze. Und tatsächlich waren das diese aus der Phase, wo er in Berlin gelebt hat, womit sich dieses Feature ja auch beschäftigt. Und es war eigentlich eher, dass ich was gesucht habe, wo ich kein reines Musikfeature mache, sondern wo es irgendwie ein Setting gibt, was man auch so ein bisschen bespielen kann und was eine Atmosphäre hat und was ein Zeitkolorit vielleicht auch mitbringt. Das war eigentlich eher so die Ausgangssituation. Nach sowas habe ich gesucht und ich weiß nicht mehr genau, wie mir dann der Bowie über den Weg gelaufen ist. Ich meine, Berlin in den 70er, 80er Jahren, also Berlin der Vorwendezeit, West-Berlin ist ja gerade auch ein Thema, was so ein bisschen in der Luft liegt. Ich denke mal, auf dem Weg ist mir das auch so ein bisschen begegnet, aber das war eigentlich, was mich in erster Linie gereizt hat.
Hm. Musstest du eigentlich da komplett jetzt bei Null anfangen oder hattest du schon Vorwissen aus jetzt der Tatsache, dass er halt die Zeit in Berlin war und vielleicht den oder den anderen Song gemacht hat?
Nö, das war eigentlich so mein gesamtes Vorwissen und vielleicht jetzt etwas, was man so generell über die Zeit weiß oder erahnt. Ich habe dann, als ich das Thema angepeilt habe, ein sehr gutes Buch zum Thema gelesen. Das ist von Tobias Rüther und heißt Helden. Ich glaube, Untertitel ist dann auch David Bowie in Berlin. Das ist sehr empfehlenswert. Tobias Rüther ist ein Journalist von der FAZ. Und ja, mit dem Buch bin ich dann so ins Thema eingestiegen eigentlich.
Und dann kommen sehr, sehr viele Leute in dem ganzen Stück vor. Hast du irgendjemanden davon vorher gekannt oder musstest du die alle vorher irgendwie, musstest du die alle erstmal rausfinden, wo sitzen die, wie komme ich an die ran?
Ja, eher Letzteres. Also persönlich gekannt habe ich eigentlich niemanden von denen und auch nicht gewusst, dass es die Leute gibt. Das Einzige vielleicht Jim Rakete, den man ja kennt als Fotografen und vielleicht auch noch, wenn man so wie ich in den 80ern groß geworden ist, ist einem der noch so ein bisschen als Name auch bekannt, als Manager von ja. Nena damals, genau. Glaube ich.
Ja,
und
klar.
Anderen Bands und darüber ergab sich das so, dass ich gesehen habe, ach, der hat in dieser Zeit in Berlin gelebt und hat dort so seine Anfänge als Fotograf und eben auch als Musikmanager gehabt. Der wird ja was über die Zeit wissen und aus eigener Anschauung berichten können und vielleicht auch sehr bildhaft davon erzählen können als Fotograf. Ja. Also das war so der eine Gedanke. Deswegen habe ich Jim Rakete angefragt, der auch sehr schnell zugesagt hat, klar, kommen Sie vorbei. In Berlin haben wir in seinem Atelier gesessen und ein Interview über diese Zeit gemacht. Und der hatte jetzt noch nicht mal unbedingt so eine ganz besondere Nähe zu David Bowie. Also der ist dem ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber die war nicht befreundet oder so. Und aber daraus haben sich dann eben die anderen Namen auch ergeben. Edu Meyer, der Toningenieur der Hansa Studios damals, der halt mit Bowie und auch Iggy Pop in der Zeit gearbeitet hat. Da hat sich dann lustigerweise herausgestellt, als ich die Kontaktdaten von ihm bekommen habe, dass er eigentlich in meinem Geburtsort lebt. Also man denkt, ne, der Typ ist in Berlin, der hat dort in einem Studio gearbeitet und der kommt aber aus Lübbecke in Ostwestfalen, wo ich herkomme. Das ist eine kleine Stadt von ungefähr 25.000 Einwohnern, die so sich so ein bisschen in der Fläche verteilt, so ein paar Dörfer im Umland mit hat, die eingemeindet worden sind in den 70er Jahren. Und in einem dieser Dörfer nicht weit, also da hätte ich fast zu Fuß zu meinem Geburtshaus laufen können von da, wohnt jetzt eben der Edu Meyer wieder. Das war noch eine ganz nette Begegnung eigentlich. Wen haben wir noch? Wir haben Esther Friedmann, die Fotografin, die Freundin von Iggy Pop, mit der ich in Frankfurt gesprochen habe. Ich glaube, den Kontakt habe ich dann tatsächlich auch von Edu Meyer bekommen. Und genauso Claudia Skoda, die Modeschöpferin, die auch immer noch in Berlin lebt und auch immer noch arbeitet in der Branche und die mit Bowie sehr eng befreundet war.
Kannst du abschätzen, wie viel Interviewmaterial du hast? Wie lang? Da sind ja wahrscheinlich jeweils eine halbe Stunde oder so, eine Stunde.
Ja, das ganz bestimmt. Also na, teilweise auch deutlich mehr. Also ich würde sagen, dass da bestimmt so 8 Stunden auf Band sind, alles in allem, wenn ich jetzt diese Berlin-Bowie-Tour noch mitnehme.
Und ja, wie hältst,
das könnte schon so hinkommen.
Wie hältst du da den Überblick und wie strukturierst du so Sachen dann, wenn du, wusstest du von Anfang an, wie die Struktur von dem Feature aussehen wird oder ergibt sich das dann so?
Naja, das war ja ein ganz großer Vorteil an dieser Geschichte und auch vielleicht mit ein Grund, warum ich das ausgewählt habe. Das ist ja so ein Problem, was man hat als Feature-Autor. Man arbeitet häufig über ein Thema und das kann man natürlich in beliebige Richtungen meistens verlängern und irgendwie immer noch mal tiefer graben. Und hier war es ja jetzt schon vielleicht ein Thema, aber auch eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. David Bowie ist ausgebrannt, er kommt nach Berlin, er erfindet sich dort musikalisch neu, er lernt Leute kennen, er lernt diese Stadt kennen in dieser spannenden Zeit und irgendwann hat er dann auch da das getan, was er tun wollte und fährt dann auch wieder weg und sozusagen zu neuen Ufern. Das heißt, das stand ja eigentlich von vornherein fest und es wäre, naja, wenn es keinen zwingenden Grund gegeben hätte, zumindest ziemlich bescheuert gewesen, von so einer überzeugenden Struktur jetzt abzuweichen. Und natürlich strukturiert man danach das Material dann erstmal chronologisch oder versucht auch die Interviews so zu führen, dass man sich überlegt, okay, wer kann mir jetzt denn zu welchen Themen was sagen? Und so strukturiere ich mir dann die Interviews und schaue, dass ich ja so teilweise auch mir so bestimmte Punkte abhake. Also es war mir klar, dass ich gerne was wissen wollte über die Atmosphäre von Berlin in der damaligen Zeit. Da habe ich eigentlich natürlich alle Interviewpartner nachgefragt und der eine kann das dann eindrucksvoller beschreiben und der andere vielleicht nicht so. Und danach wählt man dann aus. Also man schaut halt einfach dann, was sind denn jetzt die aussagekräftigsten O-Töne, auf was kann ich auf gar keinen Fall verzichten. Denn das ist klar und ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die vermutlich jeder macht. Also außer es gibt so ganz besonders gut strukturierte Leute, die das alles noch irgendwie viel besser machen, aber am Ende kommt das große Heulen und Zähneklappern und das Kürzen und da muss dann eben einfach jeder durch.
Ja. Ab welcher Phase arbeitest du dann mit dem, da ist ja dann wahrscheinlich ein Regisseur da oder der, jemand, der da federführend auch ist bei so großen Produktionen oder überhaupt bei Feature-Produktionen, ist ja nicht, manche denken wahrscheinlich, du machst das alles ganz alleine, aber du bist ja nicht alleine. Da ist ja bei so solchen Produktionen im Radio, da sind ganz viele Leute dran beteiligt.
Ja, da gibt's eine Redakteurin, Nathalie Schallis ist das beim WDR, mit der habe ich so ganz am Anfang schon bei der Sache zusammengearbeitet. Also das ist üblicherweise so, dass man einer Redaktion ein Thema vorschlägt, was man machen möchte und dann wird auch geschaut, okay, du möchtest was über David Bowie machen, willst du dich nicht vielleicht auf diese Berlin-Periode zum Beispiel konzentrieren, ne? Solche Fragestellungen. Da wird dann auch überlegt, wollen wir noch irgendwie so etwas wie eine fiktive Rahmenhandlung zu der Sache hinzutun oder wie handhaben wir das, wenn wir jetzt nicht nur einfach O-Töne und einen Erzähltext haben wollen. Also sowas entwickelt man eigentlich gemeinsam mit der Redakteurin, die auch da eben schon viele Jahre Erfahrung hat und einem dann auch sagen kann, ja, hier hast du eine gute Idee gehabt, aber kann ich dir jetzt schon sagen, wird vermutlich nicht funktionieren. Das ist eben die Erfahrung, auf die man da zurückgreifen kann.
Was sehr gut funktioniert, finde ich, diese Eingangsszene, weil sie so irgendwas Skurriles hat, weil du beschreibst ja, also David Bowie, der aus dem Studio kommt, Heroes aufgenommen hat und im Prinzip wie so ein kanadischer Holzfäller. Ich muss die ganze Zeit an jungen Bruce Springsteen denken, mit seinem, weil ich glaube, mit Schnurrbart und dann mit Holzfällerhemd und auf dem Fahrrad. Und wie habt ihr entschieden, was solche Szenen zu machen? Also, dass ihr überhaupt solche Szenen ins Feature reinnehmt und welche Szenen ihr dann nehmt? Wie habt ihr das entschieden?
Da könnte ich dir jetzt gar nicht so eine Regel sagen. Also, dass es Szenen geben sollte, das war irgendwie sehr, sehr schnell klar, eben aus der Tatsache heraus, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt nicht nur etwas berichten für totale reine Musikfans, hier sind drei Alben entstanden und die sind super bedeutend und dann hat er erst die Spur eingespielt und dann das gemacht. Das wäre dem Thema irgendwie nicht gerecht geworden. Und naja, Also es ist natürlich auch so, dass du dann irgendwie im Vorfeld schaust, was gibt es für Material, ja. Also gibt es zum Beispiel O-Töne von David Bowie zu dem Thema? Nein, nada. Es gibt vielleicht irgendwie so ein paar obskure alte Fernsehausschnitte, aber da dann jetzt die Rechte zu akquirieren, auch sehr schwierig. Ist auch die Frage, ob dir das dann irgendwie stimmungsmäßig, atmosphäremäßig weiterhilft. Und dann sagt man sich halt, okay, dann denken wir uns jetzt eben Szenen aus, von denen wahrscheinlich in einem Stück klar ist, die wir wissen nicht, ob die so passiert sind, wir waren nicht dabei, aber nach allem, was ich jetzt durch Recherche weiß, hätte das so passiert sein können. Also ich weiß die Tatsache, David Bowie hat ein Holzfällerhemd damals getragen, das taucht dann ja auch in den O-Tönen auf, das haben die alle übereinstimmend gesagt. Er ist viel Rad gefahren, ich weiß jetzt nicht, woher ich die Info habe, aber das steht auch fest, dass der da auf dem Fahrrad und vermutlich auf so einem Hollandrad durch die Gegend gefahren ist. Und ich fand das einfach auch so ein, du hast ja eben gerade schon gesagt, das wirkt so ein bisschen skurril. Ja, so tatsächlich so ein Bild, man kennt immer nur diesen Typen mit dem bunt angemalten Gesicht und dieser exzentrischen Bühnengarderobe und dann Bruce Springsteen finde ich einen ganz interessanten Vergleich. Dann fährt der da halt plötzlich so rum. Und warum das dann nicht gleich ganz an den Anfang stellt? Weil eigentlich diese Szene im Kern so ein bisschen alles enthält, wofür diese Zeit bei Bowie steht, würde ich jetzt mal sagen. Also irgendwo rumlaufen können, wo den jemand nicht auf der Straße erkennt, ganz anders aussehen, ja, so ein bisschen eine Freiheit in so einer Frontstadt absurderweise genießen, das steckt da für mich alles drin.
Die Stimme von David Bowie spricht Andreas Fröhlich. Die kennt jeder, weil er Edward Norton und John Cusack synchronisiert. Ich finde die auch sehr, sehr, sehr toll. Hatte aber eben genau dieses Problem, weil die so bekannt ist, dass ich immer Edward Norton vom inneren Auge habe. Wie seid ihr an Andreas Fröhlich gekommen? Und ich nehme mal, gegen das Problem lässt sich wenig was machen. Bei manchen funktioniert es und bei manchen wird es dann nicht funktionieren.
Das ist eine Sache, da stecke ich in dem Prozess so gar nicht mit drin. Also du hast ja eben schon danach gefragt, wer ist noch alles beteiligt? Und ich habe über meine tolle Redakteurin gesprochen. In dem Fall sollte ich dann den tollen Regisseur Thomas Leutzbach noch erwähnen und auch unser WDR-Besetzungsbüro. Denn sowas gibt es eben auch. Und man kann froh sein, als Autor von solchen Stücken auf sowas zurückgreifen zu können. Also es entsteht dann in diesem Prozess ein Manuskript, was du dir so vorstellen kannst wie so ein Drehbuch. Da steht wirklich alles haarklein drin. Ja, da stehen diese Szenen drin, da steht drin, ne, Nacht außen, David Bowie fährt auf dem Fahrrad, es quietscht in den Pedalen und so. Da stehen dann die O-Töne drin und wenn das fertig ist und das so seine zwei, drei Redigatschleifen und Korrekturschleifen mit der Redaktion durchlaufen hat, dann bespricht man es auch nochmal mit dem Regisseur, dann macht der dann noch Anmerkungen dazu und dann geht das eben ins sogenannte Besetzungsbüro und die sind jahrelang erfahren mit der Auswahl von Schauspielern für Hörspiele im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und natürlich hat dann auch der Regisseur dabei noch sein Wort mitzusprechen und die machen dann die Vorschläge. Das ist eine Sache, die, da müsstest du jetzt Thomas fragen oder die Leute im Besetzungsbüro fragen, warum die auf Herrn Fröhlich gekommen sind. Da kann ich jetzt die Assoziationen auch nicht nachvollziehen, die bei denen eine Rolle gespielt hat. Ich finde es eigentlich ziemlich passend. Vielleicht bin ich so ein bisschen geschützt dadurch, dass ich nicht so wahnsinnig viel Filme gucke und oft auch nicht synchronisiert und ich habe dann diese Stimmen nicht so präsent und deswegen lenkt mich das einfach gar nicht so ab. Also auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen, da immer Edward Norton irgendwie vor mir zu sehen.
Wahnsinn, weil ich gucke den auch so gerne und ich mag sehr diese Synchronstimme. Die hat dieser Typ von Stimme ist sehr schön und
ich finde auch, dass er das toll gemacht hat, denn also das hat für mich, das ist natürlich auch zum Beispiel wichtig, denke ich mal, für eine Hörspiel- oder Feature-Regie, wie sie der Thomas Leutzbach macht, im Gegensatz zu einer Fernseh- oder Filmregie, wo man eben diesen visuellen Aspekt irgendwie noch dabei hat. Ich finde, dass er sehr gut diese Interviewsituation auch spielt, wo jemand in dem Moment, in dem er mit den Leuten spricht, überhaupt erstmal seine Gedanken formt. Das hätte man ja auch viel, viel lebloser machen können, als er es macht. Ich finde, da hat er echt sehr, sehr viel für dieses Stück getan, einfach an der Stelle.
Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als hättest du da gar nicht mehr so viel mit dem Stück zu tun. Bist du nicht ständig dabei dann bei solchen Sachen?
Nein. Nee. Also dann, man gibt dann sein Manuskript ab und dann übernimmt die Regie. Und man darf dann, das ist so ein bisschen ähnlich wie Autoren in Hollywood, die ja auch am Set nicht so gerne gesehen werden. Ganz so schlimm ist es sicherlich nicht. Da darf man mal vorbeischauen, aber dann hat man im Studio zum Beispiel nicht mehr den Hut auf. Das hat dann der Regisseur. Ah. Wenn dem dann eine Formulierung nicht gefällt, oder wenn die dann merken, hier hat der Autor jetzt irgendetwas geschrieben, was auf dem Papier gut aussieht, was sich aber nicht sprechen lässt, dann haben die zum Beispiel noch die Freiheiten, das zu ändern. Ne? In Zusammenarbeit von Schauspieler und Regisseur, die würden mich dann sicherlich bei bestimmten Sachen auch nochmal fragen, wenn es jetzt darum geht, dass nicht irgendein Sinn verfälscht wird. Aber ansonsten ist das eine Arbeit, die läuft dann getrennt. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr sinnvoll, denn man kann als Autor, oder ich kann das zumindest nicht, schlecht loslassen. Hm. Und hier wird man so ein bisschen dazu gezwungen. Und das ist eigentlich sehr heilsam. Hier sind in dieser Regie von Thomas Leutzbach mit dem Stück nochmal einige Sachen passiert, die ich gar nicht so gehört habe beim Schreiben. Und von denen ich jetzt aber finde, dass sie sehr gut passen. Also zum Beispiel diese Art und Weise, wie diese David Bowie-Zitate umgesetzt sind. Das war ja für mich auch eine Sache. Wir haben eben darüber gesprochen. Natürlich habe ich versucht, ein Interview mit David Bowie anzufragen. Auch mehrfach und über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder nachgehakt. Das muss man machen. Man kommt natürlich bei Leuten dieses Kalibers dann nicht wirklich immer zum Zug. Und in der Zeit, als ich das Stück geschrieben habe, war Bowie ja auch schon in einer Phase seines Lebens, wo er vielleicht wichtigere Dinge zu tun hatte, als jetzt nochmal ein Interview zu geben. Er hat ja vorher auch schon nicht viele Interviews gegeben. Naja, und dann wälzt man sich eben so ein bisschen mit den Mitteln des Internets durch alte Musikzeitschriften oder besorgt sich auch nochmal welche in Bibliotheken und schaut dort nach Interviews und versucht natürlich irgendwie zu verifizieren, dass er das auch alles so gesagt hat, fertigt dann vielleicht aus dem Englischen Übersetzungen an, aber dann hat man natürlich auch erstmal etwas, dann hat man Zeitungsinterviews, das sind Worte auf Papier und da finde ich, um da wieder den Bogen zu schlagen, hat der Andreas Fröhlich echt einen spitzen Job gemacht, die Sachen so zu sprechen, dass man sie in dem Moment entstehen hört und nicht etwas vom, keine vorgelesene Zeitung zu haben.
Gehst du dann, ich weiß ja nicht, wie lange brauchst du für so ein ganzes Stück, machst du das praktisch in einem Rutsch, ein halbes Jahr, machst du nichts anderes oder ist es eher so ein etappenweise Arbeiten?
Das ist, also bei mir ist das eher eine etappenweise Arbeit. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Ich habe ja jetzt auch noch es gibt ja Leute, die schreiben nur so große Stücke und machen da eins nach dem anderen. Vielleicht machen die das so. Ich habe ja auch noch einen Job als regulärer Journalist mit kleineren Aufträgen, mit Sendungen, die ich moderiere, mit kurzen Beiträgen, die ich für verschiedene Sender mache. Und ich muss schon schauen, dass ich das so unterbringe, weil das ist ja keine Arbeit, die man jetzt auch so gut an einem Stück machen kann, sondern man hat halt erstmal eine Menge an Interviewanfragen, oftmals mit Leuten, die vielleicht auch nicht ganz so leicht zu erreichen sind oder die dann auch ein bisschen Zeit brauchen, bis sie einem was zusagen. Dann muss man Termine finden. In dieser Zeit kann man ja erstmal noch nicht so wahnsinnig viel tun und dann muss man eben seinen regulären Job noch machen in der Zeit. Ich würde sagen, dass das insgesamt so ein Dreivierteljahr gedauert hat von der ersten Interviewanfrage bis zum fertigen Stück.
Dein Stück ist ein Porträt über Bowie, aber da kommt auch ganz viel Berlin drin vor. Also man bekommt tatsächlich ja so ein bisschen auch mit, was mir gar nicht so klar war, dass die Platte Heroes, man kennt dann die Single, aber dass da auch viel sehr, ich will jetzt nicht sagen krudes Zeug drauf ist, aber was dann wieder sehr gut zu diesem Berlin passt aus der Zeit. War das jetzt eigentlich Absicht? Also du hast eben ja schon gesagt, du wolltest auch so eine Stimmung einfangen von Berlin.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist was gewesen, was eigentlich mindestens genau gleichwertig war mit dem Wunsch, was über Bowie und diese, diese Platten zu machen. Ganz einfach auch aus dem, also was du jetzt gerade frevelhafterweise, möchte ich sagen, als krudes Zeug bezeichnet hast. Das ist mit das, was für mich ja den Impuls dazu gegeben hat, weil man irgendwie das Gefühl hat, ohne dass man da gewesen ist, dass man mit dieser düsteren, so ein bisschen nebligen Musik, die auf Heroes und auch auf Low drauf ist, diesen Instrumentaltracks, die dann ja auch später nicht umsonst dazu geführt haben, dass er auch den Soundtrack zu Christiane F. komponiert hat, dass man eben im runtergekommenen Berlin dieser Zeit ist und das ist natürlich etwas, was ich vorher nur so verifizieren konnte anhand irgendwelcher Schwarz-Weiß-Fotos, die man vielleicht aus irgendwelchen Zeitungsreportagen kennt, aber was sich dann bewahrheitet hat, als ich mit den Leuten gesprochen habe, dass diese Musik einen eben in diese Zeit transportiert.
Wenn man sich so lange auch damit einer Person beschäftigt, wie hat sich dein Bild von Bowie verändert? Oder hast du einfach jemanden jetzt wirklich tatsächlich mal kennengelernt und du kanntest ihn vorher nur, wie wir, wie die meisten von uns, einfach als jemand, der irgendwie coole Lieder singt?
Ja, das ist interessant. Das habe ich mich selber auch danach gefragt und die Antwort ist eigentlich, dass ich glaube, dass das Typische an Bowie ist, dass man ihn nicht zu fassen kriegt und dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie ja, irgendwie in seine Seele geblickt hätte oder etwas Ähnliches oder ihn so richtig gut übers Normalmaß hinaus kennengelernt habe. Er ist ja ein Mensch, der oder ein Künstler, der sehr viel mit diesen Kostümwechseln und Stilwechseln gespielt hat. Das hat sich so ein bisschen verfestigt zu dieser blöden Phrase, dass er das Pop-Chamäleon sei, was ganz fürchterlich ist. Es ist aber ein bisschen was dran. Also man hat schon den Eindruck, man macht so eine Zwiebelschale nach der anderen ab und man kommt nicht wirklich zu irgendetwas, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt der Kern. Also wenn, dann liegt der Kern eben ganz genau da, in diesem Flüchtigen, in diesem, dass man ihn nicht so richtig zu fassen kriegt, dass er sich ja eigentlich auch bis ganz zum Schluss, das finde ich das Erstaunliche bei der letzten Platte, dass er sich eigentlich entzieht. Also, dass er auch mit diesem Lied Lazarus, wo er da, ich weiß gerade nicht mehr genau, auf dem Totenbett oder im Sarg liegt im Musikvideo, ja auch wieder dann quasi als eine Figur singt oder sich in so einem Bühnensetting arrangiert und ganz genau kontrolliert, was er nach außen geben möchte, wie er wirken möchte. Und das hat er eben einfach bis zum Schluss in der Hand behalten. Und ich hatte das Gefühl, ja, dass das Stück das eben auch transportiert, dass es nicht sowas gibt wie den authentischen Bowie hinter dem Glitzer.
Soweit Christian Möller über sein Feature Ich habe mich nie wieder so frei gefühlt, David Bowie in Berlin. Und das war die zweite Folge von Hab ich gehört, fand ich gut. In den Shownotes findet ihr die Links zu den vorgestellten Stücken und auch zu Christians Podcast durch die Gegend. Die Musik in dieser Folge war von Chris Zabriskie und auch dazu findet ihr die Links in den Infos zur Sendung. Wenn ihr Lust und Zeit habt, hinterlasst einen Kommentar. Ihr könnt den Podcast jetzt auch abonnieren. Klickt einfach auf den Button auf der Webseite und folgt der Anleitung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.